Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren auf meinsportradio.de. Wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und ich freue mich, dass ihr heute eingeschaltet habt, denn es geht um den großen Preis von Aserbaidschan, der letztes Jahr noch der große Preis von Europa hieß, jetzt allerdings tatsächlich in Aserbaidschan stattfindet. Es gibt einfach keinen großen Preis von Europa mehr. Trotzdem wollen wir darüber sprechen. Ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, auf Aserbaidschanisch Hallo zu sagen, weil ich habe mir das durchgelesen und dachte so, nee, heute nicht, aber vielleicht beim nächsten Mal dann wieder. Ich glaube, das nächste Rennen, das ist dann wieder besser für mich auszusprechen. Ich begrüße aber trotzdem an meiner Seite ganz herzlich meine beiden Kollegen, die immer hier für euch mit mir auf die großen Rennen der Formel 1, auf die Rennen der Formel 1 vorausschauen und zurückschauen. Erstmal Ole Waschkau. Hallo Ole.
Hallo.
Und natürlich von unserem Partner motorsporttotal.com und formel1.de, die Starting Grid präsentieren und jedes weitere Motorsportformat hier auf meinsportradio.de, der Chefredakteur Christian Nimmervoll. Hallo Christian.
Hallo Kevin, hallo Ole.
Und bevor wir loslegen mit der Formel 1, wir haben ein großes Sportwochenende vor, und zwar hier auf meinsportradio.de. Unsere bislang größte Live-Übertragung, es geht um Golf. Ja, nur Golf, das ist eine unserer beliebtesten Sendungen hier auf meinsportradio.de mit Malte Asmus und den Kollegen, die sich da um den Golfsport kümmern. Und an diesem Wochenende finden die BMW International Open in München statt und wir sind live dabei. Wir sind das offizielle Turnierradio hier auf meinsportradio.de. Ihr habt die Möglichkeit einzuschalten, dabei zu sein und immer alles zu verfolgen, was auf dem Grün dort in München vor sich geht. Heute zum Beispiel um 15.15 Uhr sind wir wieder live am Start. Morgen dann um 11.15 Uhr und 15.15 Uhr. Am Samstag um 12.15 Uhr und am Sonntag um 13.45 Uhr melden sich dann ja Malte Asmus und Kollegen aus München von den BMW International Open. Es lohnt sich da auf jeden Fall mal reinzuschalten, wenn ihr euch für Golf interessiert oder wenn ihr natürlich noch Fans dieses Sports werden wollt. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr Fans von uns werdet, von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin hier auf meinsportradio.de. Natürlich gerne auf Facebook, dort könnt ihr uns liken und abonnieren und dann immer informiert sein, wenn es eine neue Ausgabe gibt, wenn wir eine Umfrage machen und natürlich auch eure Meinung, eure Fragen haben wollen für diese Sendung, die wir gerne für euch beantworten. Also immer auch fleißig dort posten oder in die Kommentare auf meinsportradio.de unter dem Podcast. Und wir freuen uns natürlich noch viel mehr über Rezensionen auf iTunes, wenn ihr uns da abonniert. Und ja, gerne immer aktuell die neuesten Ausgaben auf euer Endgerät heruntergeladen bekommen möchtet, dann tut das dort, abonniert uns und dann passiert das. Und wenn ihr uns dann eine 5-Sterne-Rezension da lässt und ein paar Worte, ja, da freuen wir uns natürlich ungemein. Und da haben wir wieder zwei bekommen in den letzten zwei Monaten vielmehr, also letzten Monaten, diesen Monat, freuen wir uns sehr. Einmal möchte ich mich bei Meinhard S. Rohr bedanken, der eine Rezension abgegeben hat. Ich lese das mal ganz kurz vor. Die ewig lange Wartezeit zwischen den Grand Prix wird durch eure Show wirklich erheblich verkürzt und versüßt. Man merkt einfach, dass da Leute am Werk sind, die den Motorsport und in dem Falle speziell die Formel 1 lieben und die Begeisterung gern mit Gleichgesinnten teilen wollen. Der Podcast ist mehr als nur eine Ergänzung zu den Artikeln auf den einschlägigen Motorsportseiten. Es ist ein Muss für jeden Fan. Ja, also das ist doch, das tut uns gut, wenn euch das so gut gefällt. Und auch Daryl Hannes 1985 hat sich gemeldet und hat uns eine 5-Sterne-Rezension gegeben. Wir sind gut informiert und sympathisch, da freuen wir uns drüber, dass ihr das so seht. Und na, er hat auch gesagt, an der Aufnahmequalität könnte man noch feilen, aber da es kostenlos ist, darf das meinetwegen auch so bleiben. Ja, das ist halt bei Podcasts manchmal so, ja. Wir haben halt nicht alle ein 1.000-Euro-Equipment und nicht alle ein Mischpult und ein Interface und Kompressoren. Und deswegen versuchen wir es so gut wie möglich für euch zu produzieren. Und ich glaube eigentlich auch, dass wir eine ganz gute Aufnahmequalität haben. Aber wenn ihr da noch weitere Kritikpunkte habt, dann meldet euch da gerne auch natürlich über die Facebook-Seite und gerne per Nachricht. So, genug Vorlauf. Jetzt geht's um die Formel 1. Es geht um den großen Preis von Aserbaidschan. Christian, letztes Jahr das Rennen in Baku. Nico Rosberg hat das gewonnen, aber das war jetzt kein großer Bringer, ne?
Nee, es war nicht das spannendste aller Rennen, aber ich muss dazu sagen, ich bin trotzdem ein Fan von Baku. Muss ich mich outen, ist wahrscheinlich nicht die populärste Meinung. Ich war letztes Jahr dort und ich lasse mal außen vor, wie man das Land politisch betrachtet, sozialpolitisch insbesondere, weil ich habe da von Taxifahrern eine Geschichte gehört, dass auch in den Vorbezirken Wasser abgedreht wurde, damit die schönen Springbrunnen alle schön am Laufen halten können. Da kann sich jetzt jeder seine Meinung dazu bilden. Ich tue das ganz bewusst nicht, weil die Politik, glaube ich, gehört jetzt nicht in den Sportpodcast rein oder vielleicht nicht unbedingt in diesem Fall. Aber die Stadt an sich und die Rennstrecke finde ich persönlich eigentlich echt cool, weil wir haben ein Monte Carlo im Grunde genommen mit richtig fetter Geschwindigkeit. Also wenn man da bei der langen Geraden steht, das sieht auch unfassbar schnell aus, dadurch, dass der Raum so eng ist. Und vor allem hat es mir angetan gehabt, diese ganz enge Passage, die dann Lewis Hamilton auch zum Problem geworden ist, durch die Altstadt, wo die auf Pflastersteine einen temporären Asphalt drauflegen und dann geht's durch die enge Altstadt durch. Also das ist wirklich einzigartig und unique, und sich da mal hinzustellen und das anzuschauen, ist wirklich ein Erlebnis. Also von daher bin ich tatsächlich ein Fan von Baku und ich freue mich sehr auf dieses Wochenende. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
Also ich für meinen Teil kann sagen, ich finde die Strecke an sich vom Layout auch super interessant, vor allem diese Altstadtpassage, ne? Also ich glaube, das wird in diesem Jahr mit den neuen Autos auch ziemlich spannend, weil die sich ja ganz anders fahren, und ich glaube auch durch diese Passage, dann werden wir, glaube ich, die ein oder andere Safety-Car-Phase mehr haben, wo ja letztes Jahr sehr viele sehr vorsichtig gefahren sind. Lewis Hamilton, der hat alles gegeben im Qualifying und ist dann ja da in der Altstadt gestrandet. Ich glaube, Politik und Formel 1, ich glaube, da darf man eh nicht drüber sprechen. Also das haben wir ja auch in Bahrain gehabt und alles. Also ich glaube, wenn es darum geht, dann dürfte die Formel 1 ja in der Türkei zum Beispiel, hätte die nicht fahren dürfen. Oder in Brasilien dürfte sie auch nicht fahren, wenn man es mal so sieht. Also ich meine, das ist für mich jetzt eher ein Beithema. Ja, ist natürlich ein wichtiges Thema. Das Rennen letztes Jahr hat wirklich nicht überzeugt. Ole, wie sieht es bei dir aus?
Da kann ich nur zustimmen. Das Ding ist halt, dass man sich mehr erwartet hatte, glaube ich. Gerade von diesem Layout, gerade von diesen engen Passagen. Und am Ende war es dann ja nix. Die sind einfach so anderthalb Stunden hintereinander hergefahren. Das Spannendste war halt das Qualifying, wo Lewis Hamilton das Auto in die Mauer gesetzt hat. Da in dieser Altstadtpassage. Und man hatte halt gedacht, das wird so ein bisschen wie Monaco mit der Haarnadel. Aber war es dann doch nicht. Das Spannendere war das GP2-Rennen. Vielleicht wird das dieses Jahr besser. Also ich habe da auch so ein Gefühl im Bauch, dass es nicht da im Rennen ein bisschen stauen wird, vielleicht in der ersten Runde. Das wäre ganz schön. Ich hoffe, ich werde nicht wieder enttäuscht.
Wir haben ja tatsächlich in der Formel 1, finde ich, in diesem Jahr, auch wenn mir viele Leute tatsächlich was anderes sagen wollen, finde ich aber überhaupt nicht, in Anführungsstrichen roheres Racing, Christian. Kommt das dann, wenn wir uns an das GP2-Rennen letztes Jahr erinnern, so ein bisschen dem Rennen wahrscheinlich zugute? Also ist das etwas, was du auch teilst, dieses rohere Racing, was wir dieses Jahr haben?
Ja, ich finde das gut. Ich glaube, da haben wir auch schon ein, zwei Mal drüber gesprochen, dass ich toll finde, dass, also wenn es nach mir ginge, würden wir DRS ja komplett abschaffen.
Ja.
Ich finde, diese künstlichen Dinger, die brauchen wir in der Formel 1 einfach nicht. Jetzt haben wir es nun mal, aber der Faktor DRS ist nicht mehr so stark, wie er in den vergangenen Jahren war. Also das Knöpfchen drücken hat nicht mehr den gleichen Effekt. Ob das jetzt für das Rennen in Baku gut ist, da bin ich mal vorsichtig, weil überholen wird nicht einfacher dadurch. Ja, bin ich mal sehr gespannt. Ich kann mir schon vorstellen, dass es wieder eine Prozession ist, aber mir geht es andererseits auch so ein bisschen wie dem Ole, dass ich ein Bauchgefühl habe, das wird dieses Jahr eine ganz gute Nummer, weil so langweilig, wie es letztes Jahr war, kann es eigentlich gar nicht sein. Und Monte Carlo ist ja ganz ähnlich, also 4 von 5 Rennen sind stinklangweilig, aber 1 von 5 ist halt irgendwie spannend. Und ich habe so im Gefühl, Baku kann nicht nochmal so langweilig werden wie letztes Jahr. Und wie gesagt, das Ganze drumherum finde ich richtig cool. Also das Setting, das Streckenlayout an sich ist ja auch echt toll, bietet auch relativ viel Abwechslung. Also schauen wir mal, ich würde da nicht schwarz malen wollen.
Ja, wir haben natürlich Sonne am Wochenende. Das sagt zumindest die Wettervorhersage. 28 bis 30 Grad. Also können uns nicht auf ein Regenrennen freuen, denn Donnerstag regnet es nochmal in Baku, aber dann pünktlich, wenn die Formel 1 loslegt, ist nur noch Sonne. Wir haben natürlich viele Themen, die ganz wichtig sind für das Rennen in Baku. Wir sprechen über Leistung. Ja, wir müssen natürlich darauf schauen, dass Mercedes da höchstwahrscheinlich Top-Favorit ist, aber wir wissen das ja nicht so ganz genau. Manchmal verhunzen die das Setup ja, wie in Monaco, und das könnte die Chance für Ferrari sein. Wer kommt dann dahinter? Ja, da sind natürlich einige Teams, die da anklopfen und auch an alte Stärken anknüpfen wollen, Williams, und neue Stärken weiter nutzen wollen, Force India. Dann Reifen. Reifen sind ein ganz entscheidendes Thema diesmal, weil sie wahrscheinlich kein Thema werden. Also es ist nun mal so, dass Pirelli die härtere Variante mitnimmt, also Soft, Super Soft und Medium, was ich persönlich sehr schade finde, da sprechen wir nachher drüber. Und ja, das Thema Nerven, denn man muss natürlich gerade in dieser Altstadtpassage die Nerven beisammen haben und da natürlich dann gut durchkommen. Christian, wie beliebt ist die Strecke eigentlich bei den Fahrern?
Sehr beliebt. Also die meisten freuen sich echt auf diese Strecke. Ich glaube, die hohe Geschwindigkeit durch die Stadt, das hat durchaus eine Challenge. Und auch dieses Altstadt bergauf, ganz eng, also die meisten mögen das. Mir wäre jetzt kein Fahrer bewusst, wenn ich so drüber nachdenke, von dem ich einen Kommentar im Kopf habe, der gesagt hat, das finde ich jetzt total scheiße. Also eigentlich gar nicht. Ich fand auch interessant eine Aussage in diesem Zusammenhang von Robert Kubica von letzte Woche, der auch gesagt hat, es sollten mehr Strecken so wie Baku sein. Also der findet diese neue Strecke Baku auch echt cool und würde da gerne mal drauf fahren. Ja, also wie schon gesagt, ich bin durchaus ein Fan von Baku. Ich finde, ich war letztes Jahr ja auch da. Ich finde das durchaus ganz, ganz nett.
Jetzt eine kleine nostalgische Frage für dich, Ole. Das habe ich diese Woche ja auch bei Twitter kundgetan. @ks_0811 ist da mein Twitter-Handle. Deiner ist @MikeWeiss und der von Christian ist @mst_christian_n. Es gibt keinen großen Preis von Europa mehr. Das ist ja nicht mehr der große Preis von Europa in Aserbaidschan, passend eigentlich schon, trotzdem irgendwie schade, ne? So ein großer Preis von Europa, der müsste doch eigentlich sein.
Ja, der gehörte ja irgendwie immer dazu. Früher war es ja so, dass der halt nur verliehen wurde, ein Grand Prix, der sowieso schon bestand, also zum Beispiel Großbritannien oder so, das war dann zusätzlich der Grand Prix von Europa, und dann war es ja lange Zeit, so wie wir das kennen, der Grand Prix auf dem Nürburgring. Das war ja, wenn er nicht gerade der Grand Prix von Luxemburg war. Und ja, dann kam ja dann später diese legendäre Strecke in Valencia. Und jetzt dieses Rennen, das ist schade natürlich, dass das nicht mehr so der Fall ist, aber vielleicht schafft man es ja in den nächsten Jahren wieder einen Grand Prix von Europa, vielleicht auch auf einer Strecke, die noch nicht im Kalender ist, zu etablieren. Das wäre eigentlich ganz schön, weil es gehört irgendwie gehört es, finde ich, dazu.
Auch für dich, Christian?
Ich sehe das neutral. Ich finde es, um ehrlich zu sein, ich habe es immer ein bisschen lächerlich gefunden, dass man einen Grand Prix, der in Deutschland stattfindet, künstlich Grand Prix von Europa nennt. Mir ist auch bis heute nicht, und vielleicht müssen wir uns mit der Frage mal auseinandersetzen, nicht klar, warum es nicht zwei große Preise von Deutschland einfach geben kann. Ich erinnere mich, früher haben die das in den USA ja gemacht, USA Ost und West. Weiß ich, ist tatsächlich eine spannende Frage. Vielleicht kann uns auch einer der Leser dabei helfen. Ansonsten setzen wir uns da mal ran und recherchieren das, warum das nicht ging. Aber mir ist es Pillepalle, um ehrlich zu sein. Ich finde es ganz cool, dass das jetzt Aserbaidschan heißt, weil da fahren wir halt auch.
Ja.
Der Beweggrund dafür ist natürlich auch ein ganz klarer. Aserbaidschan möchte natürlich die Fremdenverkehrswerbung mitnehmen, und das passiert halt mit dem Grand Prix von Europa nicht so stark. Ich glaube, das ist die Motivation, die dahinter stand. Warum das letztes Jahr überhaupt ursprünglich Grand Prix von Europa hieß, kann ich jetzt, um ganz ehrlich zu sein, auch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit beantworten. Weiß das jemand von euch vielleicht?
Ich würde jetzt davon ausgehen, dass man einfach einen Kalender haben wollte. Weil
ja, ich wir sind jetzt der schlechtest informierte Podcast aller Zeiten.
Nein, ich würde jetzt, nein, weil der Eurovision Song Contest war doch auch in Baku.
Auch Europa. Ja, genau, ich hätte jetzt auch gesagt, dass das irgendwie mit dass Aserbaidschan irgendwie näher an Europa herantreten möchte, und deswegen, man hat ja auch so eine große Werbekampagne und so gefahren, und dann der Eurovision Song Contest, also ich denke mal, das hatte was damit zu tun. Vielleicht gibt's auch mal den Grand Prix von Europa in der Türkei, das wäre ja ganz witzig
eigentlich. Ja gut, das
weiß ich nicht. Oder Nordkorea.
Ja.
Ja.
Naja, wir...
Da ist vielleicht bald Fußball-WM, ne? Also muss man mal
ja, dann, so sehen. Das ist dann der große Preis der Welt.
Ne? Ja.
Also, ne? Nee, gut, also es gibt auf jeden Fall aktuell keinen großen Preis von Europa. Wir freuen uns ja doch auf den großen Preis von Aserbaidschan und sprechen da gleich drüber. Habt noch kurz eine kleine Korrektur vorzunehmen. Wir nehmen diesen Sender natürlich am Mittwoch auf. Wir veröffentlichen heute auch schon am Mittwoch. Die BMW International Open gehen morgen am Donnerstag los. Ja, also wenn ihr jetzt heute um 15.15 Uhr reingehört hättet, hättet ihr kein Golf gehört. Aber morgen dann. 11.15 Uhr, 15.15 Uhr, Freitag 11.15 Uhr, 15.15 Uhr. dann Samstag 12:15 und am Sonntag 13:45 die BMW International Open live auf meinsportradio.de. Und ihr bleibt dran, denn gleich geht's weiter mit Starting Grid und der Vorschau auf den großen Preis von Aserbaidschan. Bleibt dran.
Die BMW International Open live auf meinsportradio.de. Vom 22. bis 25. Juni berichtet meinsportradio.de live aus dem Golfclub München-Eichenried. Sei dabei, wenn Hendrik Stenson, Sergio Garcia und Co. an den Abschlag gehen. Mit umfangreichen Hintergrundberichten, Interviews direkt vom Grün und natürlich der Live-Berichterstattung vom Turniergeschehen bietet dir meinsportradio.de das Golfsport-Komplettpaket. Die BMW International Open live auf meinsportradio.de. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio.
Ihr seid genau richtig bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren, Ole Waschka und der Chefredakteur unseres Partners motorsporttotal.com, Formel 1.de, Christian Immervoll. Wir blicken zusammen voraus auf den großen Preis von Aserbaidschan in Baku an diesem Wochenende. Am Sonntag um 15 Uhr ist Rennstart, ja, eine Stunde früher oder später, als wir das gewohnt sind, um 14 Uhr. Also nicht vergessen, aber um 14 Uhr dann die großen Vorberichte natürlich bei den einschlägigen TV-Anstalten, die Formel 1 übertragen. Leistung in Baku ist ein ganz, ganz entscheidendes Thema, denn das Qualifying ist vorentscheidend. Wer auf der Pole steht, der hat gute Aussichten darauf, das Ding auch zu gewinnen. Und da ist dann natürlich, Ole, Mercedes doch eigentlich der absolute Top-Favorit an diesem Wochenende, oder?
Ich weiß gar nicht. Also ich bin tatsächlich gespannt, wie sich Ferrari hier auf dem Kurs schlägt. Ich denke mal, die werden wieder so auf einer Ebene sein. Man sagt natürlich dann gleich Mercedes wegen dieser endlos langen Geraden. Aber ich denke, Ferrari ist da ja mittlerweile auch gut dabei. Und ich denke, das wird wieder ein Kopf-an-Kopf-Rennen werden. Und ich möchte mich da nicht wirklich entscheiden, wer dann auf der Pole steht. Und das wird dann, glaube ich, auch ganz interessant fürs Rennen. Bin auch gespannt, was dann so Teams wie Force India da machen können. Da wird es natürlich nicht um die Pole gehen, aber die Strecke sollte eigentlich grundsätzlich den Mercedes-Motoren liegen. Und das wird, glaube ich, dann wieder eine sehr interessante Sache.
Da kommen wir gleich zu. Lassen wir bei den beiden Top-Teams bleiben, Christian. Wenn Mercedes das, was sie in Kanada gezeigt haben, wiederholen kann, dann würde ich behaupten, sind sie nicht zu schlagen. Was denkst du?
Ja, ich sehe es ganz ähnlich wie ihr beide eigentlich. Ihr widersprecht euch ja gar nicht so stark. Ich glaube, dass klar sind Mercedes und Ferrari die beiden Teams, um die es geht. Ich glaube, Red Bull wird auf diesem Streckenlayout überhaupt gar keine Chance haben, ganz vorne um den Sieg mitzufahren. Und ich glaube, man kann so ein bisschen wahrscheinlich einfach Kanada übertragen, weil das ist nicht so anders vom Layout, wie jetzt Aserbaidschan ist. Also natürlich unterscheidet sich ein bisschen, aber die langen Geraden dann doch mit ein paar engen Kurven, das ist nicht so weit weg von dem, was wir in Montreal gehabt haben. Ich glaube, der springende Punkt wird wieder sein, wie kriegt Mercedes hin, die Reifen in dieses berühmte Fenster zu bekommen mit dem Setup, kriegen die das alles auf die Reihe? Wenn die das schaffen, und das haben sie in Montreal geschafft und in Monaco nicht, dann sehe ich tatsächlich auch Mercedes einen Zacken vor Ferrari an diesem Wochenende.
Ja, unter welchen Umständen könnte es denn für Ferrari, also anders gefragt, könnte Ferrari Mercedes, also oder ich sammle mich mal gerade, siehst du es als realistisch an, dass Ferrari Mercedes sogar schlägt, ohne dass Mercedes ein Setup-Problem hat?
Ja, ich halte schon für möglich, aber ich glaube, es ist nicht die wahrscheinlichere Variante. Ich glaube schon, dass wahrscheinlich ist, dass Mercedes ein bisschen besser funktionieren wird auf dieser Strecke. Aber Ole hat es ganz richtig gesagt vorhin, dieser große Motorennachteil, den Ferrari hatte, auch letztes Jahr noch zum Teil, der ist entweder sehr, sehr viel kleiner geworden oder nicht mehr vorhanden. Also die alten Lektionen, Powerstrecke ist gleich Mercedes-Sieg. Ich glaube, so einfach dürfen wir es uns nicht mehr machen. Aber ich glaube schon, dass die Chance von Ferrari wesentlich größer wäre, wenn Mercedes zumindest ein kleines Problem hat. Die müssen ja nicht vollkommen verwachsen, so wie es in Monte Carlo zumindest bei Lewis Hamilton der Fall war. Aber wie gesagt, wenn beide alles perfekt treffen, wenn die Wochenenden gut laufen, wenn es keine Probleme gibt mit dem Antrieb, mit dem Reifen, mit dem Setup, dann sehe ich schon Mercedes ein bisschen weiter vorne. Nur, Sebastian Vettel fährt momentan auch in einer ganz, ganz exzellenten Form. Ich glaube, es ist tatsächlich tagesformabhängig. Also es kann beides passieren. Weil dass Lewis Hamilton wieder so eine Wunderrunde rauszaubert wie in Montreal, das wird er jetzt auch nicht bei allen Qualifyings der Saison so hinkriegen. Es wird ganz spannend. Also ich finde eine Prognose fast unmöglich zwischen den beiden Teams.
Aber Lewis Hamilton will natürlich den Pole-Rekord von Michael Schumacher möglichst schnell noch knacken, ne? Das ist wahrscheinlich jetzt sein nächstes Ziel. Letztes Jahr in Baku, Nico Rosberg hat gewonnen, dahinter dann Sebastian Vettel und Sergio Perez. Ole, du hast ja Force India gerade angesprochen. Bei den Teams, die dahinter sind, da haben wir die Mercedes-Teams, Force India und Williams natürlich. Und was ist denn mit Haas zum Beispiel? Ich meine, die haben einen aktuellen Ferrari-Motor im Heck. Das ist doch eigentlich, bei den dreien könnte es doch auch ein bisschen spannender werden diesmal, oder?
Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, der Haas ist, was das Auto angeht, dann nicht ganz auf dem Niveau, wo der Williams ist und wo auch der Force India ist. Deswegen vielleicht wieder so für die Top 10, so im hinteren Bereich, da kann ich mir die sehr gut vorstellen, aber ich glaube nicht, dass sie zum Beispiel die Force India angreifen können, die sind zu stark und die werden auch auf dieser Strecke wieder zu stark sein, und deswegen, das kann ich mir nicht vorstellen, ist natürlich die große Frage, was Red Bull macht, klar, aber dann wird es, glaube ich, wieder auf den Zweikampf Force India und Williams rauslaufen, und die große Frage ist natürlich, setzt Lance Stroll das Auto in die Mauer? Und das wird, glaube ich, eine spannende Frage zu sehen sein.
Das ist jetzt irgendwie jedes Rennen die Frage, ne? Also
Können wir eigentlich auch eine Rubrik daraus machen? Machen wir einen Tipp?
Setzt
Lance Stroll das Auto in die Mauer.
Ja, es gibt tatsächlich nachher im Tippspiel einen Tipp, wer crasht in der Altstadt? Da kannst du ja dann Lance Stroll sagen, wenn du willst.
Nee, ich sag Palmer. Aber komm.
Okay, Christian, wir haben ja gerade festgestellt, oder Ola hat festgestellt, es wird diesen Zweikampf Force India gegen Williams geben, Haas eher nicht so sehr. Ich würde zumindest bei Haas Romain Grosjean nicht ausschließen, dass er auch da mal zwischenschießen kann, weil er fährt wesentlich schneller, finde ich, als Kevin Magnussen, durchaus konstanter, schneller. Ich würde Haas nicht so abschreiben. Wie siehst du es?
Ich sehe es ganz, ganz ähnlich. Also ich glaube tatsächlich nicht, da bin ich bei Ole, dass die aus eigener Kraft mit Williams und Force India mithalten können. Und wenn wir dann mal realistisch denken, haben wir die drei Top-Teams und nochmal zwei Teams. Damit sind eigentlich mit 5x2 Autos alle Punkteplätze vergeben. Nun laufen die Rennen aber zum Glück nicht so einfach, wie es auf der Papierform vorher aussieht. Ich glaube auch, dass Grosjean, vielleicht auch Magnussen, da würde ich mich jetzt gar nicht festlegen wollen, aber wie du richtig sagst, ist Grosjean auf die Saison gesehen schon der konstantere von den beiden. Magnussen hat zwischendurch immer wieder mal ein Highlight, aber kann es nicht auf einem konstanten Level so hochhalten, wie Grosjean das kann. Ein 8., 9., 10. Platz, ein bisschen abhängig vom Rennverlauf, sehe ich drin. Aber dass die sowas abliefern, wie es Force India in Montreal gemacht hat, wo die unter ein bisschen glücklicheren Umständen sogar mal am Podium schnuppern, das sehe ich bei Haas auch nicht passieren, muss ich ganz ehrlich sagen.
Okay, dann schließe ich diese Frage an. Glaubst du, dass Force India, also meine Rangfolge ist aktuell, dass Force India durchaus klar, wenn man so will, vor Williams steht. Und du hast gerade Red Bull schon quasi ausgeschlossen. Ich schließe es auch mal aus, weil die Renault-Teams werden es alle schwer haben. Ob Toro Rosso, Red Bull oder das Werksteam. Dass Force India diesmal sogar Renault schlagen könnte, wenn sie die Leistung aus Kanada irgendwie mitnehmen können. Weil ich bleibe dabei, wenn Ocon vorbeigefahren wäre, hätte ich mir durchaus vorstellen können, dass er Ricciardo noch geschnappt hätte.
Ja. Davon gehe ich sogar fast aus, dass Force India Renault problemlos im Griff haben wird. Wie es dann nach weiter vorne aussieht, zu den Red Bulls vielleicht, halte ich auch nicht für ganz ausgeschlossen. Das wird sicher ein bisschen davon abhängen, wie sich das Wochenende entwickelt. Also wie es losgeht am Freitag, wer ein bisschen einen besseren Rhythmus findet. Auch ob die das Qualifying alle perfekt hinbekommen. Weil wenn das Rennen ähnlich verläuft wie im letzten Jahr, ist das Qualifying einfach schon die halbe Miete. Also da wird sehr viel drauf ankommen. Ja, bin ich gespannt. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass Force India mit Red Bull mitmischen kann. Ich sehe die auch ein bisschen vor Williams vom Gefühl her oder vor dem einen Williams, von dem wir immer sprechen müssen. Nach hinten sehe ich die komfortabel eigentlich vorne, vor Haas, auch vor Toro Rosso. Toro Rosso wird mit dem Renault-Motor einfach ein bisschen einen Nachteil haben. Sauber sowieso überhaupt kein Thema auf dieser Strecke für mich. Und wen haben wir dann noch da hinten? McLaren, ja, auch so ein Thema, Motorenstrecke, nicht gerade ein Podiumsanwärter.
Was?
So, und dann ist auch schon aufgeräumt. Also Force India für mich auf jeden Fall in den Top Ten, mit Potenzial nach oben, durchaus.
Wir haben so ein bisschen, glaube ich, an diesem Wochenende, Ole, möglicherweise so eine Drei-Klassen- oder Vier-Klassen-Gesellschaft. Ne? Wir haben die beiden Top-Teams auf jeden Fall. Dann haben wir die Mercedes-befeuerten Teams, dann haben wir die Renault-befeuerten Teams. Dann haben wir noch Sauber und McLaren. Das ist so ein bisschen das, wie es sich wahrscheinlich ausgehen wird. Und so ein bisschen durchs Raster fällt dann natürlich zum Beispiel auch Toro Rosso. Ne? Fallen dann halt auch das Renault-Werksteam. Also ich glaube, für die wird's richtig schwer am Wochenende.
Ja, die Vermutung liegt nahe, halt aufgrund der Streckencharakteristik, weil es halt eben diese wirklich endlos lange Gerade gibt und weil es ja dann auch noch die Gegengerade dazu gibt, die ist ja jetzt auch nicht gerade kurz. Und klar, die haben natürlich den Vorteil dann in der Altstadt-Sektion beziehungsweise in dem Part davor, allerdings ist dann der Nachteil, gerade auch bei McLaren Honda, auf der Geraden dann einfach, glaube ich, viel, viel zu groß. Das gleiche gilt dann auch für die Renaults. Klar, Toro Rosso hat immer ein gutes Chassis, genauso wie Red Bull. Aber ich glaube tatsächlich, dass sie da sehr stark die Spreu vom Weizen trennen wird. Und das, ja, also gerade McLaren wird, glaube ich, hier absolut chancenlos sein. Außer Fernando Alonso fährt mal wieder das Rennen seines Lebens, das wissen wir alle nicht. Aber ich denke schon, dass die Teams, die wirklich Power haben, auch am Ende vorne sein werden.
Neues von McLaren Honda. Ja, wir kommen nicht drum herum, Christian. Hondas Motorenchef Yusuke Hasegawa hat gesagt, es gibt ein Update für den Antrieb. Wie meinst du, ist dieses Update zu bewerten? Also so im Vorhinein, ohne dass wir es wissen, was es ist. Also glaubst du jetzt irgendwie, es kommt plötzlich der große Durchbruch?
Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also grundsätzlich reden wir ja von dem Update, dass eigentlich schon Kanada da sein hätte sollen und das dann auch ein bisschen Turbulenzen ausgelöst hat, weil das wäre so ein bisschen der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt, dass ein angekündigtes Update jetzt auch nicht pünktlich gebracht werden kann, ist Konstrukt nur ein willkommener Anlass gewesen, auf Honda draufzuhauen und die Rhetorik ein bisschen zu verschärfen, was in der Branche ja allgemein als Signal gewertet wird, dass bei McLaren alle Weichen drauf gestellt werden, 2018 nicht mehr mit Honda zu fahren oder 2019. Ich kann mir nicht vorstellen, was rausreißen wird. Also ein Update während der Saison, das sehe ich nicht passieren. Ich habe natürlich überhaupt keine Begründung dafür, weil ich bin nicht in Japan bei den Prüfständen. Ich habe keine Ahnung in Wahrheit. Aber es wäre tatsächlich eine Riesenüberraschung, würde das groß was bewegen.
Ja, vor allem wäre es ja auch schon schön, Ole, wenn es einfach ein Update ist, wie bei uns beim Computer, das verhindert, dass das immer abstürzt.
Ja.
Ja, weil der Alonso war ja gar nicht schlecht drauf in Kanada. Also wäre das Ding nicht wieder kaputt gegangen, ja dann wären ja Punkte auf jeden Fall drin gewesen.
Ja, vielleicht arbeitet Honda auch insgeheim mit Toyota zusammen, man weiß es nicht. weil das ist halt mittlerweile einfach, man muss sagen, eine Frechheit, ja, weil das Auto an sich funktioniert ja und Fernando Alonso funktioniert auch in diesem Auto, aber dieser Motor ist einfach, ich weiß gar nicht, was sie da gemacht haben, weil er geht ja einfach immer kaputt. Also man kann, die wissen jetzt eigentlich schon, dass wenn sie da hinfahren, dass die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich bei 85% liegt, dass dieser Motor irgendwann im Laufe des Wochenendes kaputt geht. Und wenn er dann natürlich, so wie in Kanada, zwei Runden vor Schluss irgendwie kaputt geht, dann ist das natürlich irgendwie doppelt bitter. Und das wird, glaube ich, so weitergehen. Also ich weiß nicht, ob sie das wirklich in den Griff bekommen, weil ich glaube, da müsste sich schon einiges ändern, auch wenn sie jetzt angeblich das Problem gefunden haben. Aber das ist einfach beschämt und ich kann McLaren da sehr gut verstehen, dass man darauf keinen Bock mehr hat. Also und gerade jetzt auch mit dieser wirklich langen Geraden da in Aserbaidschan und der Topspeed von McLaren liegt irgendwas bei 315 oder so. Und die anderen liegen wahrscheinlich dann bei 360. Also das wird wieder eine Veranstaltung für McLaren da. Ich würde einfach in die Box fahren an Fernando Alonso Stille und Kaffee trinken. Da ist er wahrscheinlich besser dran, wirklich.
Ja, 2018 muss ja Sauber sich mit Honda auf jeden Fall glücklich erklären, irgendwie. Wer das nicht tun wird, auf keinen Fall, ist Williams. Ja, Claire Williams hat das in einem Interview gesagt, die stellvertretende Teamchefin bei TalkSport 2. Wir haben eine tolle Partnerschaft mit Mercedes. Und warum sollte man das ändern zugunsten eines Antriebs, der noch nicht mal wettbewerbsfähig ist? Bumm. Ja. So, Christian Hatze mal ordentlich auf Honda draufgehauen. Diese Spekulation, dass da vielleicht irgendwas im Busch ist, die kam vom Motorsportjournalisten Roger Benoit und der hat das in der Schweizer Tageszeitung Blick ja so ein bisschen ausgeführt, denn zwischen 83 und 87 war Williams mit Honda unterwegs, 87 wurde Nelson Piquet Weltmeister mit dem Honda-Motor. Ja, aber kann man ja absolut verstehen, dass Williams da irgendwie nicht mit Honda zusammenarbeiten will, ne?
Ja. Stehen, weil natürlich ist es theoretisch lukrativ, wenn du dir einen Werkspartner suchst, der dann auch bei McLaren jetzt, das wissen wir, eine Menge Geld reinsteckt. Das würden die vielleicht auch bei einem anderen Werkspartner tun. Ob sie es noch im gleichen Ausmaß tun würden wie bei McLaren, das wage ich auch sehr stark in Frage zu stellen, weil ich glaube, dass auch in Japan die Vorstände irgendwann mal sagen, das bringt uns eigentlich relativ wenig, was wir da gerade in der Formel 1 veranstalten. Also warum sollen wir weiterhin so viel Geld daran knallen, wenn wir schon die Partnerschaft mit McLaren beenden? Aber theoretisch trotzdem natürlich für den Mercedes-Motor muss Williams Geld bezahlen. Bei Honda würden sie mutmaßlich ein bisschen Taschengeld obendrauf kriegen. Aber es ist das gleiche Problem wie bei McLaren. Also wenn die Ergebnisse nicht da sind, weil der Motor nicht konkurrenzfähig ist, stürzt du in der Konstrukteurswärme ab. Du gerätst deinen Sponsoren gegenüber in Erklärungsnot. Mutmaßlich wird der eine oder andere Sponsor den Vertrag nicht verlängern. Das heißt, da fehlt schon mal Geld. Dann fällst du in der Konstrukteurswärme zurück, bekommst auch aus den FOM-Geldern, die ja die Einnahmen verteilen, auf Basis der Ergebnisse in der Konstrukteurs-WM, da verlierst du auch einen schönen Brocken. Also ich kann die Aussage von Claire Williams zu 100% verstehen und wäre ich an ihrer Position, würde ich es genauso handhaben.
So, und damit lassen wir das Thema Leistung, Motoren mal hinter uns und sprechen gleich in der Vorschau über den großen Preis von Aserbaidschan, über die Reifen und über die Nerven. Die werden ganz entscheidend und ihr bleibt dran bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Sven Schulze, der Moderator von meinsportradio.de Go Snooker. Mehrmals im Jahr gibt es eine große Gesprächsrunde rund um den Sport auf den grünen Filz. Wenn es dir gefällt, dann hinterlasse doch gerne mal eine Rezension auf iTunes und bewerte uns mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren, an meiner Seite Ole Waschkau, dessen YouTube-Kanal Mike Weiß Motorsport News ich euch sehr empfehlen möchte. Dort kriegt ihr auch immer regelmäßig Informationen im Videoformat um Formel 1 und natürlich um andere Motorsportarten und Klassen auch. Und von unserem Präsentator von Starting Grid und allen anderen Motorsportformaten hier auf meinsportradio.de, Christian Nimmervoll. Er ist dort Chefredakteur und auf motorsporttotal.com und formel1.de bekommt ihr zum Lesen alles das, was ihr braucht, zu allen Rennwochenenden in allen Rennserien auf motorsporttotal.com. Über die neuesten Informationen zum 24-Stunden-Rennen in Le Mans wurden ganz tolle Reportagen gemacht und Berichte geschrieben. Also da kann man sich durchlesen, da hat man gar nicht genug Zeit zu lesen, ja, am Tag. Und wenn ihr dann auf formel1.de geht, möchte ich euch den Live-Ticker empfehlen. Dort immer die ganzen Redakteure, die dort arbeiten, machen einen tollen Job, sammeln alles rund um die Formel 1. Man kriegt alles auf einen Blick. Also es lohnt sich da auf jeden Fall reinzuschauen und Starting Grid dann zu hören. Also wir haben für die Augen was das Lesen angeht, was das Schauen angeht und für die Ohren was die Podcast angeht. Also ihr werdet top ausgestattet für die Formel 1. Und an dieser Stelle möchten wir uns natürlich noch bedanken für das rege Feedback zu unserer letzten Ausgabe, als wir Ralf Schumacher zu Gast hatten. Und das könnt ihr natürlich auch noch hören, wenn ihr sie nicht bereits gehört habt, auf meinsportradio.de, einfach im Archiv oder auf formel1.de, wenn ihr dort mal das Formel-1-Radio sucht. Dort könnt ihr uns natürlich dann auch finden und hören oder runterladen. Es war ganz toll, dass Ralf Schumacher sich Zeit genommen hat. Und wie gesagt, es gab sehr interessantes Feedback. Christian, Ralf Schumacher, eine sehr kontroverse Figur in der deutschen Motorsportszene, habe ich so das Gefühl. Ne? Gerade was bei euch auf der Facebook-Seite angeht. Ihr habt ja noch einige Sachen daraus dann in Berichte verfasst. Also Ralf Schumacher spaltet die Massen.
Ja, das war schon während seiner aktiven Karriere ein bisschen so. Er kam ja in die Formel 1 und hatte direkt mal den Stempel Rolex-Ralle drauf, weil er halt schon ein bisschen Geld hatte oder mit mehr Unterstützung in die Formel 1 kam, mit Willi Weber auch schon damals als Manager, der seinen Bruder gemanagt hat, hatte diesen Stempel drauf, wirkte dann auch sehr lang ein bisschen überheblich. Als ich ihn dann näher kennenlernen durfte, hat sich mein Bild von ihm so ein bisschen geändert eigentlich, und ich glaube, er war auch sehr sympathisch letzte Woche in der Show. Und ich finde auch, ganz cool, wie er im Nachhinein mit seiner Karriere umgeht, weil er behauptet nicht, wie viele andere das tun, ich war der größte Rennfahrer aller Zeiten, saß immer nur im falschen Auto, sondern er sagt, ja, war eigentlich eine ganz gute Karriere, hätte das eine oder andere vielleicht anders laufen können, aber ich finde, er wird so ein bisschen unterbewertet, weil hätte es Michael jetzt nicht gegeben und später dann auch Sebastian Vettel vielleicht, wäre ein deutscher Grand Prix-Pilot mit 6 Siegen, der auch durchaus mal in Reichweite zumindest von einem WM-Titel war, 2003, das ist eine gute Karriere, da kann er sich nicht beschweren eigentlich.
Gut, jetzt wenn andere sagen, hätte es Michael nicht gegeben in der Formel 1, hätte es Ralf nicht gegeben in der Formel 1.
Kann natürlich sein, ja.
Nee, aber es war wirklich ein tolles Interview, hört da mal rein. Sprechen auch viel über den Kartsport in Deutschland, über seinen Motorsport, KSM Motorsport-Team. Doch, war eine runde Sache, sehr sympathisch. Also war wirklich toll, dass er zu Gast war. Und ja, vielleicht können wir ihn dann nochmal irgendwann begrüßen. Kommen wir nochmal zum großen Preis von Aserbaidschan. Der steht an diesem Wochenende an, Ole. Und die Reifen. Ja, die Reifen sind ja irgendwie nicht so richtig ein Thema in dieser Saison, wo wir die letzten Jahre noch das Problem hatten, dass die Pirelli-Reifen allesamt explodiert sind. Oder dass sie sich super schnell abgenutzt haben, ist dieses Jahr, haben wir wieder die Zeiten von Bridgestone und Michelin, nichts passiert, wir können mit einem Stop durchfahren und jetzt macht Pirelli auch noch das Langweiligste, was sie machen können, sie bringen die Medium-Reifen mit, sie bringen die soften Reifen mit, sie bringen die super-soften Reifen mit, lassen die ultra-soften zu Hause. Ja, wofür überhaupt stoppen, ne?
Ja, weil man muss.
Ja.
Aber das ist ja, das finde ich ja aber dann auch irgendwie dann so merkwürdig, wenn man jetzt so diese krassen, diese Reifen hat, die so krass lange halten, warum man dann überhaupt stoppen muss, weil diese Regel ist eigentlich dann ein bisschen dumm.
Ja.
Weil dann könnte man ja auch einfach sagen, pass auf, macht einfach, nehmt den Reifen, den ihr wollt und dann fahrt ihr einfach, wie ihr das für lustig haltet und vielleicht kommt man dann halt mal in die Box, ja, also das wäre vielleicht für die Zukunft mal was, wo man drüber nachdenken kann, dass man diese Pflichtboxen-Stops und diese zwei Reifensorten, die man fahren muss, dann irgendwie abschafft, weil das ist ja eigentlich, man muss es ja dann gar nicht mehr machen dann irgendwie. Und das ist dann irgendwie sehr merkwürdig. Und das bringt, für das Renngeschehen macht es ja auch keinen großen Unterschied. Ja, das hat man ja in den vergangenen Rennen gesehen. Das ist, dass man die Rennen nicht mehr so leicht durch irgendwie Reifenstrategien gewinnen kann, was aber auch gut ist. Und ja, lustig wäre eigentlich, wenn wir alle nach der ersten Runde in die Box fahren würden und dann einfach dann die Reifen wechseln und dann fahren sie einfach durch, so wie so ein bisschen wie in den USA 2005, das jährt sich ja jetzt zum 12. Mal in diesen Tagen und ja, es ist so ein bisschen wie 2005, wo es ja die Regel gab, dass man gar nicht Reifen wechseln durfte. Und ja, vielleicht täuschen wir uns auch und die Reifen sind hier total krass am Abbauen. Ja, weil die Strecke so Reifenmorden ist, das wissen wir natürlich nicht. Pirelli wird sich da vielleicht bei was gedacht haben. Man munkelt. Aber wir werden dann sehen. Aber letztendlich ist es gut, weil das spricht dann wieder für Racing auf der Strecke, so wie man es auch in den vergangenen Rennen gesehen hat.
Ja, das ist ja dann wieder so Öl ins Feuer für die Leute, die sagen, Christian, dass Boxenstops nur noch so ein gezwungenes Mittel der Dramaturgie in der Formel 1 sind, ne? Also, wie würdest du das finden, wenn man einfach sagt, ja komm, dann nehmt hier diesen Reifen und schaut mal, wie lange ihr fahren könnt und wenn ihr stoppen müsst, dann müsst ihr stoppen und wenn nicht, dann ist auch gut.
Finde ich eine super Idee. Also, weil wir hatten ja in den letzten Jahren meistens so, dass es zwischen ein oder zwei Stops ging, manchmal auch zwischen zwei oder drei Stops, die schnellsten Strategien waren. Jetzt haben wir halt meistens die Einstoppstrategie als schnellste Strategie momentan und dann wäre es eigentlich cool, Varianz ein oder andere zutrauen, tatsächlich durchzufahren. Also das würde ich tatsächlich auch spannend finden. Stimmt, ich sehe auch keinen Grund, warum man an diesem Pflichtboxenstopp unbedingt festhalten muss. Tanken ist ja ohnehin nicht. Fände ich ganz gut. Was ich noch toller finden würde, aber das ist natürlich noch unrealistischer, dass es passieren wird, wäre tatsächlich ein Reifenkrieg zwischen zwei Marken.
Ja.
Dann wäre da wieder richtig Salz in der Suppe. Also das fände ich tatsächlich ganz geil. Wäre natürlich dann schade, wenn es wieder so endet, dass ein Reifenhersteller den ganz klaren Vorteil hat gegenüber dem anderen. Aber ich glaube, so Mitte der 2000er, auch dieses Jahr, das wir schon mal angesprochen hatten mit Ralf Schumacher, BMW Williams, dass die so stark waren 2003, als Ferrari mit Bridgestone noch unterwegs war, das war doch super. Also ich fand die Reifengeschichte immer tatsächlich spannend, würde ich persönlich sehr begrüßen.
Ja, da auch schon damals, als neben Goodyear plötzlich noch Bridgestone auftauchte. Also um da nochmal zurückzugehen, also das ist ja, Konkurrenz belebt das Geschäft. Ja, es ist ja nicht nur bei den Teams, sondern auch bei den Reifen. Früher war es bei den Spritherstellern so, da war ja ganz aggressives Konkurrenz denken zwischen Shell und Elf oder wer auch immer da alle so beteiligt war. Also das fehlt mir in der Formel 1 so ein bisschen. Und da hoffe ich ja vielleicht auch so ein bisschen auf Liberty, dass man da sagt, wir wollen diesen, wie würde Niki Lauda sagen, den Competitive Aspect, wollen wir da wieder irgendwie hervorschieben und suchen vielleicht auch mal nach sowas wie einer Konkurrenzsituation auch unter den Reifen. Trotzdem verstehe ich nicht, Ole, warum bringt Pirelli keine Ultrasoften mit? Also ich meine, es ist ein Stadtkurs, es ist ein schneller Stadtkurs, man hätte wiederum irgendwelche Geschwindigkeitsrekorde aufstellen können, Rundenrekorde mit einem supersoften ultrasoften Reifen. Man bringt den quasi immer mit, wenn man gerade kann, und in Baku lässt man ihn wieder zu Hause. Das verstehe ich nicht.
Vielleicht hat man keine mehr. Vielleicht ist die
Produktion, das Lager ist leer.
Gerade so, oder die lila Farbe ist ausgegangen oder so. Man weiß es nicht. Nee, ich hab ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, warum man das nicht macht. Man wird sich dabei wohl was gedacht haben. Vielleicht denkt man sich auch, ist uns vielleicht zu riskant, weil Reifenplatze und die nahen Mauern und so, aber
ja, so.
Ja, da muss sich nur einer da in dem schnellen S da einen Flügel abfahren, dann fährt er mit 300 da gegen die Mauer. Also das macht auch keinen Unterschied. Und ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hat jemand eine Übersicht, wann es wieder die ultrasoften Reifen gibt? Eigentlich ist das doch schon länger entschieden.
Ja, ich hatte es gerade. Österreich. Österreich hat wieder ultrasofte Reifen. Ja. Da habe ich gerade tatsächlich die Übersicht mal aufgerufen hier bei Pirelli Motorsport. Tja, und wenn wir Pech haben, haben wir wirklich, Christian, einen Startunfall, ein Safety Car und zack, gehen alle an die Box und das mit dem Stoppen ist vorbei. Und dann bin ich mal gespannt, ob dann die Reihenfolge einfach so bleibt, ne?
Kann passieren, kann absolut passieren, kann ich mir sehr gut vorstellen. Wobei eine Safety-Car-Phase und ein früher Unfall, vielleicht dadurch, dass ein paar in die Box gehen und ein paar nicht, für das Rennen gar nicht das Schlechteste wäre.
Ja, aber ich sehe da schon die hektische Mercedes-Crew wieder rausrennen und dann ist da ruckzuck der Drops gelutscht, ja, wie man so schön sagt. Ach, wird auf jeden Fall interessant sein zu sehen, wie die Teams da mit den Reifen und allem drumherum umgehen. Reifen sind ein tolles Stichwort und wir machen mal so einen kleinen Blick in die Vergangenheit. Das Jahr 2005, oder du hast es gerade angesprochen, der große Preis von den USA in Indianapolis. 12 Jahre ist es her, am 19. Juni war das soweit. Michael Schumacher gewann das Rennen damals, sehr kontrovers. Vielleicht erklärst du nochmal kurz, was passiert ist.
Naja, es war so, dass Ralf Schumacher, glaube ich, zum zweiten Mal in Folge in der überhöhten Kurve, also in der Stallkurve vor Start und Ziel, einen Unfall hatte. Und das lag wohl dann an den Pirelli-Reifen, die wohl das nicht so mitmachten.
Nee, Michelin-Reifen.
Ja, meine ich ja, Michelin. Entschuldigung, ich bin schon total auf Pirelli gepolt. Das ist Michelin war es natürlich. Die machten das nicht so mit und dann hat man ja überlegt, was man macht. Und weil damals gab es ja die Regel, dass man nicht Reifen wechseln darf, ne? Also im Nachhinein total idiotisch. Und dann hat man erst überlegt, baut man da eigentlich eine Schikane ein. Übrigens gibt's jetzt eine, ja, ein paar Jahre später für die MotoGP gebaut. Das ging dann nicht und dann hat man sich gesagt, dann fahren wir alle die Einführungsrunde und dann fahren alle Michelin-bereiften Teams dann in die Boxengasse und geben das Rennen auf und dann blieben 6 Autos über, die noch mit Bridgestone-Reifen fuhren. Also ein wahrer Klassiker der Formel-1-Geschichte, in der die absolut krasse Legende Thiago Monteiro seinen einzigen Podestplatz geholt hat. Übrigens breite Minardi in den Punkten, also das muss man auch mal erwähnen. Das ist eine Leistung. Ich glaube, wer war es damals? Patrick Friesacher und Christian Albers, kann das sein?
Ja, ja.
Ja, ne?
Ja.
Wer ist den zweiten Jordan gefahren?
Narain Katikyan, glaube ich.
Ja, klar, der so natürlich nicht zu seinem Podestplatz gekommen ist, ist sehr schade. Und ein absolut wahnsinniges Rennen, kann sich hinterher mal angucken. Sehr spannend, vor allem Ferrari, Jordan und Minardi da auf dem Grid, also ein wahrer Kracher und wahrscheinlich der größte Nullpunkt, den die Formel 1 jemals erlebt hat. Und ist gut, dass es dass man mittlerweile Reifen wechseln muss dann wieder, ne? Also weil das war wirklich, ich habe es damals gesehen und ich fand es einfach grotesk. Vor allem war das, glaube ich, dann auch so ein bisschen der Tod der Formel 1 in den USA.
Genau, wollte ich gerade sagen. Das war quasi der Sargnagel für die Formel 1 dort. Wenn man bedenkt, jetzt ist ein US-amerikanisches Unternehmen Chef der Formel 1 und man möchte ja wieder mehr nach Amerika. Christian, wie war das eigentlich damals für dich, also aus einer journalistischen Sicht? Wie hast du das damals wahrgenommen, dieses Echo, was da aus Indianapolis kam? Erinnerst du dich da
also
noch
dran? Erstmal erinnere ich mich dran, dass damals die Arbeitslast wesentlich geringer war, weil ich bin da morgens noch bei einer Freundin frühstücken gewesen. Das wäre heute völlig undenkbar an einem Renntag. Und habe dann so langsam aufs Handy die ersten Nachrichten bekommen, dass da irgendwas nicht stimmt. Das ist so meine erste Erinnerung. Die zweite ist, dass wir uns dann genauer angeguckt haben. Also wir haben ein paar Fotos aus der Steilkurve gezoomt. Und es war wirklich völlig irre, wie man auf Fotos, wenn man die ein bisschen rangezoomt hat, die Verwindung der Reifen erkennen konnte, der Michelin. Also das war ganz, ganz extrem. Vielleicht können User sich das auch nochmal raussuchen. Ich glaube, wir haben da im Archiv bei uns irgendwo auch einen Artikel dazu. Ist sehr dramatisch tatsächlich, wie das auch optisch ausgesehen hat. Erkennt man natürlich auf den TV-Bildern bei freier Fahrt überhaupt nicht. Aber konnte man sehr, sehr gut erkennen auf den Fotos. Und dann die dritte Erinnerung ist ein legendärer Kommentar von Heinz Brüller und Niki Lauda. Niki Lauda per Telefon zugeschaltet von diesem Rennen, wo man Niki Lauda immer wieder gähnen hört. Und dann kommt Patrick Friesacher an der Box und Heinz Brüller erzählt in seiner ganz berühmten Art irgendwas, keine Ahnung, von der Schuhgröße von Michael Schumachers Großcousin. Und Niki Lauda unterbricht ihn dann und meint, Heinz, Highlight des Rennens, Patrick Friesacher an der Box. Also grandioser Kommentar für mich absolut. Was gibt's dafür? Da gibt's ja keinen Oscar dafür. Für Sportübertragungen in Österreich wär's eine Romy. Ja, grandios. Gibt's vielleicht auch irgendwo auf YouTube. Ich meine mich zu erinnern, das mal gesehen zu haben. Unbedingt einen Tipp reinzuschauen.
Ja, also ich glaube, da hat jeder so seine Erinnerung an dieses Rennen. Ne? Also wer da dabei war und das irgendwie gesehen hat. Ja, am Ende war Michael Schumacher. Das stand ja immer dann ganz oben. Ne?
Ja.
Hat er ja dann auch die Pressekonferenz gegeben, wo er den amerikanischen Journalisten erklären wollte, warum alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, und die Amis hatten dafür einfach kein Verständnis. Und aber jetzt bald wieder wahrscheinlich mehr Formel 1 in Nordamerika. Das war der dritte Abschnitt hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Nach einer kurzen Pause geht's weiter und dann schauen wir noch so ein bisschen in die in den Kalender der Formel 1 und Chase Carey, der bei den 24 Stunden von Le Mans der Ehrenstarter sozusagen war. Er hat die französische Flagge geschwenkt und hat das Rennen gestartet. Was das vielleicht bedeuten könnte, das erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt. Also gleich geht's weiter hier mit Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio.
Hallo, ich bin Arthur Abraham, bin Boxweltmeister und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Ein letztes Mal begrüßen wir euch sehr herzlich hier zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Wir, das sind Kevin Scheuren, Ole Waschka und Christian Nimmervoll, der Chefredakteur von motorsporttotal.com, formel1.de. Und dort gab es auch den neuen Formel 1 Kalender für das Jahr 2018, der bekannt geworden ist in den vergangenen Tagen. Und Christian, es ist wieder soweit, ein großer Preis von Deutschland steht an. Gut, du bist in Österreich, du hast den ja schon so ein paar Jahre bei dir regelmäßig, aber wir hier in Deutschland, wir darben ja, was die Formel 1 angeht, ne? Und am 22. Juli 2018 kehrt die Formel 1 zurück auf den Hockenheimring. Ist das nicht toll?
Ja, klasse und absolut überfällig, dass die Automobilnation Nummer 1 eigentlich wieder ein Grand Prix hat. Das muss so sein, das kann gar nicht anders sein. Auch wenn, und das muss man natürlich dazu sagen, Hockenheim, ich glaube, ein bisschen eine Folge der Übersättigung nach den Michael Schumacher und Sebastian Vettel Titeln, die Tribünen in Hockenheim halt nicht mehr so voll sind, wie sie schon mal waren. Wenn ich mich richtig erinnere, waren es beim letzten Grand Prix schon unter 60.000. Das ist echt bitter. Und vielleicht können ja wir mit unseren Portalen und auch hier mit Starting Grid und generell über alle Medien verteilt ein bisschen einen Beitrag dazu leisten, dass man hingeht. Ich glaube, dieses Jahr ist es tatsächlich eine Reise wert, nach Hockenheim zu kommen. Mercedes gegen Ferrari, Sebastian Vettel, ein Deutscher mittendrin, deutscher Hersteller auf der anderen Seite. Er ist doch toll. Ich würde hinfahren.
Nächstes Jahr. Hoffentlich, dass es dann auch noch so ist.
Nächstes Jahr.
Das wäre umso schöner. Dann haben wir den großen Preis von Frankreich wieder dabei, Ole. Auf dem Circuit Paul Ricard in Le Castellet. Da bin ich nur gespannt darauf, ob sie das mit der ganzen Infrastruktur hinbekommen bis dahin. Ja, dass man auch da vernünftig hinkommt.
Ja, das ist ja in Frankreich immer das Problem. Vielleicht kann Manicur als Backup einspringen, da ist ja so viel los. Da kann man ein schönes Programm drumherum bieten. Nee, ist super, dass der Grand Prix von Frankreich wieder dabei ist, weil der ist eigentlich einer der Grundpfeiler der Formel 1 gewesen. Bin nur gespannt, ob es die TV-Zuschauer aushalten, aufgrund der ganzen blauen Farbe auf dem Boden. Bin da aber guter Dinge. Und Le Castellet ist natürlich eigentlich auch die spannendere Strecke.
Ja.
Leider fährt man ja die lange gerade nicht komplett. Aber gut, man kann nicht alles haben. Bin ich sehr gespannt drauf auf den Grand Prix nächstes Jahr, weil es ja jetzt schon fast dann, sind ja 10 Jahre, wo der Grand Prix nicht mehr dabei war. Und Le Castellet ist ja schon seit 91 nicht mehr im Programm gewesen. Und das wird, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Geschichte. Allgemein auch dieses ganze, dieser ganze Europa-Block da während oder nach der WM. Ich weiß gar nicht, wann das ist. Das ist, glaube ich, eine richtig coole Sache und ein erster Ansatz natürlich von Liberty Media zu sagen, wir wollen Europa stärken und das ist, glaube ich, eine richtig gute Geschichte. Profis nehmen natürlich dann alle Rennen mit, ne? Das ist klar.
5 Rennen in 6 Wochen. Das ist schon ein ganz schönes Brett, Christian, ne? Also da wird den Teams vor der Sommerpause nochmal einiges abverlangt.
Ja, also das ist echt brutal. Einerseits für uns relativ hart, aber wir sind noch gar nicht die am schlimmsten betroffen sind. Für die Mechaniker, die dann jeweils am Sonntagabend schon wieder abbauen, in den Truck steigen, weiterfahren, da wieder aufbauen, am Mittwoch steht schon alles. Die haben echt keinen Tag zum Durchatmen. Und das 3 Wochen am Stück, beziehungsweise mit nur einer kurzen Pause dahinter und dann der nächste Doubleheader. Also für die ist das schon richtig, richtig hart. Das Einzige, was dem positiv gegenübersteht, ist, dass die 4-wöchige Sommerpause im August nicht gekippt wurde. Und wir haben auch im Juli, oder irgendwann drin, haben wir auch mal 3 Wochen, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Also da kann man so ein bisschen durchatmen. Aber 5 Rennen in 6 Wochen ist schon echt brutal. Also die kommen ja auch alle nicht nach Hause dazwischen. Das muss
genau.
Ich ja vor Augen führen.
Ja, wir haben eine andere Anordnung. Wir beginnen den Europablock dann in Aserbaidschan, also den Europablock in Anführungsstrichen nach Bahrain, dann Aserbaidschan. Und ansonsten nach Kanada, dann Frankreich, passt natürlich auch schön. Von der Sprache muss sich dann keiner umstellen. Und ja, ich freue mich auf die Saison 2018. Und wir können uns, glaube ich, auch darauf freuen, Christian, dass Chase Carey und Liberty Media daran interessiert sind, das Le Mans-Wochenende freizuhalten. Oder wahrscheinlich, oder ich würde mir vorstellen, da er ja auch gesagt hat, dass er mit anderen führenden Rennserien gesprochen hat, mit weltweiten wichtigen Akteuren im Motorsport, was die Kalenderplanung angeht, eventuell sogar das Indy 500. Also Liberty Media tut viel dafür, die Formel 1 einzupflegen, die Formel 1 interessant zu machen und eventuell dafür zu sorgen, dass Formel 1 Fahrer bei solchen prestigereichen Rennen auch vernünftig und ohne schlechtes Gewissen antreten können.
Ja, genau so ist das zu interpretieren und ich glaube, es ist eine totale Reform gegenüber dem, was Bernie Ecclestone jahrelang gemacht hat, nämlich die Formel 1 im Zweifelsfall bewusst am Le Mans-Wochenende zu setzen, um Le Mans ein bisschen den Sonnenschein wegzunehmen, der medial auf diese Ereignisse scheint. Jetzt geht man genau in die entgegengesetzte Richtung und macht damit möglich, wie du es richtig sagst, dass Formel-1-Fahrer auch mal zu One-Offs nach Indianapolis gehen, vielleicht nach Le Mans gehen, weil ich glaube, man hat gesehen, bei Nico Hülkenberg, der 2015 ja Le Mans direkt auf Anhieb mit Porsche gewonnen hat, dass es auch für die Formel 1 ganz gut ist und dann B jetzt auch mit Fernando Alonso in Indianapolis. Ich glaube, man darf sich aus Formel 1 hier auch nichts vormachen. Es hilft den Veranstaltungen mehr, als es der Formel 1 hilft. Aber ich glaube schon, dass man vielleicht auch die Meinung des einen oder anderen Le Mans oder Indy-Fans über die Formel 1 ein bisschen ändern kann, wenn Formel 1-Fahrer da hinkommen und direkt mal richtig gut abschneiden. Weil es zeigt einfach, dass die Formel 1 tatsächlich Fahrer auf höchstem Niveau sind. Gibt's ja immer wieder ein paar Beispiele. Kimi Räikkönen hat in der Vergangenheit ja auch in der WRC gar nicht so schlecht ausgesehen. Robert Kubica fällt mir auch ein. Also die können schon was und ich glaube, gerade im Rallye Indianapolis WEC, das sind so eingeschworene Fangemeinden, wo es ganz viele Fans gibt, deren Meinung von der Formel 1 nicht wahnsinnig hoch ist. Vielleicht kann man das damit auch ein bisschen ändern. Aber auf jeden Fall finde ich es aus Sicht von uns, der Motorsport-Fans, nämlich klasse, dass man nicht mehr diese Clashes hat an Terminen, wo Indy und Formel 1 parallel stattfinden. Im schlimmsten Fall auch noch Le Mans mit Formel 1 kollidieren lässt, was wir dieses Jahr zum Glück schon nicht hatten. Finde ich klasse. Kann man sich jetzt wirklich jedes Wochenende in der Formel 1 freuen. Und ich glaube, es wird auch mit der MotoGP, oder hat es ja auch schon gegeben, wird man auch versuchen, Terminkollisionen so gut wie möglich zu vermeiden. Und wenn wir es dann durchdenken, haben wir eigentlich fast ein ganzes Jahr jedes Wochenende irgendein großen Event, zumindest in den Sommermonaten. Da hat man wirklich immer was zu tun.
Ja, und Chase Carey, Ole, hatte ja ordentlich Spaß bei Le Mans, ne? Schien ihm ja gefallen zu haben, der Schnäuzer bebte, also vor Freude, und irgendwie wird mir dieser Typ immer sympathischer, ja, auch wenn er nach wie vor wie würde man sagen, irgendwas hat er, was ich noch nicht so ganz greifen kann, aber das, was er anpackt, ist für Formel 1 Fans, für die Formel 1 richtig, richtig gut.
Ich denke, es ist der Bart, an den du nicht rankommst.
Nee, ist so schön gekräuselt, ne? Da möchte man nochmal ran. Klar.
Nee, ist ein super Typ und gerade das hat dann Le Mans, das ist ja schon ein Zeichen, weil es ist ja eigentlich die, in Anführungsstrichen, Konkurrenz und man will das aber dann gerade nicht und das ist eine gute Sache für den Motorsport dann allgemein und ich denke, Da wird noch einiges kommen. Ich bin auch gespannt, was da kommt. Gut, Indy ist immer mit Monaco zusammen gewesen eigentlich. Aber Le Mans dann nächstes Jahr. Und da werden sicherlich einige Formel-1-Fahrer drauf schauen. Ne? Und vielleicht schafft es ja Kevin Magnussen mit seinem Vater zusammenzufahren in der Corvette. Das wäre ja eine super Sache. Und auch sonst bin ich da sehr gespannt drauf. Und das ist glaube ich, wie gesagt, insgesamt eine gute Sache. Und man hat es ja dieses Jahr gesehen, was in Le Mans los war. Und war die beste Werbung überhaupt. Das kann man eigentlich nicht anders sagen. Und wenn man da noch weitere Verbesserungen macht, dann wird das der Formel 1 und dem Motorsport allgemein dann doch sehr helfen. Und ja, ich bin einfach nur gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt wird. Und was ich vielleicht ganz kurz von euch wissen möchte, weil die Diskussion letztens im Internet aufkam, wie wäre es eigentlich, wenn die Formel 1 so ein Event wie Le Mans oder auch die Indy 500 hätte, was so ein bisschen länger ist, wo vielleicht auch Gaststarter dabei sind, wäre das ganz interessant für euch?
Christian?
Also ich würde es persönlich wahnsinnig cool finden. Im 24-Stunden-Rennen ist, glaube ich, illusorisch. Da müssten wir auch die Motoren regeln und alles ein bisschen anpassen. Unmöglich ist natürlich gar nichts, weil theoretisch kannst du ja auch so ein Event vom Motorenreglement ausklammern, also was die 5 Motoren pro Saison angeht oder 4 Motoren. Ja, ich fände es persönlich super. Ich sehe es absolut nicht kommen, aber das wär natürlich geil. Also brillant wäre, und jetzt spinnen wir mal total vor uns hin, wenn man die Formel 1 auf der Nordschleife wieder fahren lassen würde. Ja. Das ist natürlich extrem schwierig mit den ganzen Hügeln und so. Also ich glaube nicht zeitgemäß, auch die Strecke viel zu lang, um die wirklich absichern zu können nach Formel 1 Standard. Aber dass es prinzipiell geht, hat ja Nick Heidfeld vor ein paar Jahren mal gezeigt. Das ist auch schon ein paar Jährchen her, wo der mit dem BMW Sauber damals gefahren ist. Sowas wäre natürlich klasse. Liberty wird sich mit Sicherheit Gedanken machen, auch über solche Geschichten, glaube ich, ob es realistisch ist, zumindest in dieser Concorde-Periode, die ja noch dauert bis Ende 2020, ich fürchte nicht.
Was wäre mit der Formel 1 in Le Mans?
Grandios, eine eigene Klasse neben der LMP1, oder?
Ja!
Jetzt frage ich. Ich frage mich sowieso, warum die Formel 1, warum es nie ein Formel 1 Auto auf diesen Kurs geschafft hat. Vielleicht kann man da irgendwie dann auch mal irgendwie was machen. Der ist natürlich speziell, aber ja, ich könnte mir halt gut vorstellen, vielleicht so in Monza oder Spa ein längeres Rennen über 3 Stunden oder 4 oder 5 Stunden zu machen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Mit Fahrerwechsel wird schwierig, glaube ich, aber nichts ist unmöglich, ne? Also Toyota. Ich hoffe nur, dass es bei der Formel 1, um das abzuschließen, dann keinen Streckenposten gibt, der falsche Zeichen gibt. Also hoffe ich auch für dieses Wochenende.
Die Frage gehen wir aber gerne mal an euch weiter, ja? Gerne an die Leser von motorsporttotal.com, Formel 1, die an die Hörer von Starting Grid auf unsere Facebook-Seite gerne schreiben, auch gerne auf die Seiten von motorsporttotal.com und Formel1.de. Wie findet ihr das, wenn es so ein längeres Rennen gibt, das so ein bisschen so ein Key-Event wäre für die Formel 1? Oder vielleicht sogar die Formel 1 als Teil von Le Mans? Ja? Lass uns da gemeinsam mal ein bisschen rumspinnen. Ich glaube, ich finde das ganz spannend, was ihr dazu denken würdet. Und bevor wir jetzt gleich zu den Tipps kommen, natürlich der Hinweis, wir haben das mitbekommen, dass bei Sauber gerade wohl eine Ablösung ansteht von Monisha Kaltenborn. Bewusst, da wir nicht genug Informationen dazu haben, haben wir das aber nicht thematisiert. Wir werden das dann, wenn alles fix ist, in der nächsten Ausgabe nach dem Grand Prix von Aserbaidschan natürlich thematisieren, aber alle Informationen live und in Farbe sozusagen bekommt ihr auf formel1.de. Dort immer reinschauen, der Live-Ticker ist geschaltet, dort geht's immer die neuesten Informationen zum Beben in der Schweiz, Monisha Kaltenborn wohl vor dem Aus bei Sauber. So, die Tipps. Wir tippen den 1., 2. und 3. Wir tippen die Pole Position, die schnellste Runde und wer fliegt in die Altstadtwand. Christian.
Also ich tippe, dass Lewis Hamilton in die Altstadtwand fliegen wird, aber ich meine damit gar nicht die auf der Strecke, sondern die in seinem Hotelzimmer. Weil das hat er ja letztes Jahr anscheinend zerlegt. Da gab es dann diese Posse, wo Lauda das gesagt hat. Ja, und dann war es doch alles nicht so. Ganz eigenartige Geschichte. Wissen wir bis heute nicht hundertprozentig, was da wirklich passiert ist. Nee, aber Spaß beiseite. Ich würde wieder Lance Stroll tippen in die Altstadtmauer, weil ich habe ja schon in Montreal gesagt, der fliegt ab, da hat er es nicht gemacht. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es irgendwann passieren wird. Und wollen wir jetzt auch gleich Rennen,
Qualifying? Genau.
Ja, oder? Okay.
Alles runter.
Also bei Rennen wieder Top 3, ja?
Genau, Top 3.
Dann würde ich tippen, ich mache wieder einen Risikotipp, wie immer. Also ich tippe auf Sieg Valtteri Bottas. noch absolut schwachsinnig zu tippen, wäre Kimi Räikkönen auf Platz 2, also mache ich das. Und ich tippe einen Überraschungstipp auf Platz 3, nämlich Esteban Ocon, weil ich glaube, dass sich ganz viele in diesem Rennen mit irgendwie Startkollision oder wie auch immer rausgegeln werden. Wenn es normal verläuft, ist das natürlich totaler Schwachsinnstipp, brauchen wir gar nicht drüber reden.
Wer geht auf die Pole?
Pole Position sehe ich Lewis Hamilton. Wiedergutmachung für letztes Jahr.
Und schnellste Runde?
Das ist jetzt aber echt...
Das ist hart.
In den Champions-League-Topf reingreifen, oder? Ja. Keine Ahnung, was du ziehst. Nee, weiß ich nicht. Letzte Runde, ich sag Perez. Okay. Weil zieht frische Reifen auf am Ende.
Ole.
Ja, es ist schwierig, weil man kann natürlich einfach ganz langweilig tippen, in der Hoffnung, dass nichts passiert. Aber ich glaube auch, dass irgendwie was passieren wird. Wahrscheinlich liegen wir am Ende total falsch. Ich sage auch Lewis Hamilton auf der Pole und vor Sebastian Vettel und Valtteri Bottas. Also da noch ganz langweilig. Rennen sage ich, gewinnt Sebastian Vettel vor Lewis Hamilton und habe ich auch einen Überraschungstipp, Felipe Massa.
Okay, und Palmer in die Altstadt.
Ja, das habe ich ja schon gesagt, Palmer in die Altstadt zweimal. Einmal im Training und einmal noch im Rennen und dann... Oh. Dann darf er, glaube ich, seine Koffer packen. Und es liegt nah, aber es liegt auch nah, dass irgendwie Pascal Wehrlein oder Eriksson das schaffen und vielleicht auch jemand Prominentes wie Kimi Räikkönen. Also ich glaube, da ist niemand so richtig vorgefeilt. Gerade der Start würde ich nicht ausschließen mit den breiten Autos, dass das schief geht.
Von dir auch noch die schnellste Runde eben?
Schnellste Runde, Sebastian Vettel.
Okay, dann sage ich noch meine Tipps. Pole Position Lewis Hamilton, Top 3 Hamilton, Bottas, Vettel. Ja, ganz langweilig diesmal. Schnellste Runde Hamilton und in der Altstadt fliegt Markus Eriksson ab. Denn bei Sauber bebt dann nicht nur Monisha Kaltenborns Stuhl sozusagen. Ja, das war's. Das war Starting Grid, die Vorschau auf den großen Preis von Aserbaidschan. Schaut auf jeden Fall rein. Hört rein bei dem BMW International Open Golf live auf meinsportradio.de. Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag im Programm. Ich bedanke mich sehr herzlich für diese Sendung beim Chefredakteur unseres Partners motorsporttotal.com, Formel1.de, Christian Nimmervoll. Danke dir, Christian.
Bitte gerne. Hat wie immer Spaß gemacht.
Das finde ich auch. Mein Name ist Kevin Scheuren. Ich bin raus und das letzte Wort, das gebührt wie immer Ole Waschkau.
Ja, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, mal wieder, wie immer eigentlich. Ich hoffe euch auch und ich hoffe für euch und auch für uns, dass es am Wochenende nicht so langweilig wird wie letztes Jahr, sondern dass es vielleicht so spannend wird wie Le Mans. Das wäre eine schöne Sache. Und ich kann euch nur wirklich ganz viel Spaß wünschen und bis nächste Woche. Genießt das schöne Wetter, wenn ihr schönes Wetter habt und bis dahin gilt natürlich wie immer nur eins, keep racing.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.